Jetzt freue ich mich, dass wir zusammen sind. Nummer 33 wollen wir singen. Zünde an dein Feuer, Herr im Herzen mir. Zünde an dein Feuer, 33.
Zünde an dein Feuer, Herr im Herzen mir. Möge es brennen, lieber Heiland dir. Was ich bin und habe, soll dein Eigen sein. In deine Hände schließe fest mich ein. Quelle des Lebens und das Dunkel meiner Seele hell. Du hörst mein Beten, hilfst aus aller Not. Jesus, mein Heiland, mein Herr und Gott. Wollest mich bewahren, wenn der Satan droht. Du bist der Retter, Herr von Sünd und Tod. In der Welt nach Dunkel leuchte mir als Stern. Herr, bleibe bei mir, sei mir niemals fern. Quelle des Lebens und der Freude quell. Aus das Dunkel meiner Seele hell. Du hörst mein Beten, hilfst aus aller Not. Jesus, mein Heiland, mein Herr und Gott. Bald wird uns leuchten Gottes ewiges Licht. Freue dich, Seele, und verzage nicht. Lass die Klagen schweigen, wenn das Lied erschallt. Fröhlichen Glaubens, unser Herr kommt bald. Quelle des Lebens und der Freude quell. Du machst das Dunkel meiner Seele hell. Du hörst mein Beten, hilfst aus aller Not. Jesus, mein Heiland, mein Herr.
Freuen wir uns, dass wir nochmal zusammen sind und wollen miteinander den Abschluss machen von diesem Tag. Ich habe auch etwas, was ich von Jesus weitergeben möchte. Jetzt beten wir zuerst. Herr Jesus, hab Dank jetzt für die Minuten noch zum Schluss. Wir bitten dich nochmal um offene Herzen. Wir bitten dich um deinen Frieden. Und wir bitten dich um deinen Heiligen Geist, dass es jeder für sich hören kann. Nimm auch alles weg, was stören will. Wir rühmen dein heiliges Blut, Herr Jesus, du bist der Herr, du bist der Sieger. Amen. Wir haben heute über die Liebe Gottes von Schwester Ruth gehört, eigentlich auch schon von Gerhard Muck. Ich fand die Predigt von ihm ganz, ganz fein. Ich werde sie mir auch nachhören. Man kann sie ja im Internet den ganzen Frauentag nachhören. Christusbruderschaft Falkenstein. Und dann bei Predigten, Gottesdiensten reingehen und dann kann man alles nachhören. Gott hat diese Welt so sehr geliebt, dass er seinen Sohn gegeben hat. Er hat ihn losgelassen vom Himmel, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren bleiben. Durch die Sünde der ersten Menschen sind alle Menschen verloren. Die Trennung, die Kluft ist vorhanden. Das können noch so gute Menschen sein. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Jeder Mensch ist grundsätzlich von Gott getrennt. Und Gott hat diese Trennung durch seinen eigenen Sohn überwunden. Und das ist das, was überwältigend ist. So sehr liebt uns der Vater, so sehr. Er hat sein Liebstes geopfert als Ganzopfer. Nicht ein bisschen, nicht mal so ein bisschen, nicht ein bisschen Geld gegeben, nicht ein paar fromme Einsätze gemacht, alles nicht, nicht in die Mission gegangen, sondern ganz Opfer, total losgelassen. Er hat seinen Sohn total losgelassen. Und der Sohn musste den Vater total loslassen. Sie hatten Verbindung, das ist klar. Aber jetzt war Jesus auf dieser Erde und hat in den ganzen Jahren Spott und Hohn und Verachtung und freche Antworten. Dieses Freche macht mir viel aus. Aber Jesus starb dafür. Dafür ist Jesus gestorben. Wir brauchen nicht sagen, ich bin halt so. Ja, genau, du bist halt so. Dafür musste Jesus sterben. Dass wir doch das nie billig nehmen, was mich sehr berührt, tief bewegt, tief berührt, durch seine Wunden, die ihm geschlagen wurden, sind wir geheilt. Und die Wunden schlagen ja wir ihm bis heute. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Was ist das für ein Tausch? Der Sohn Gottes ist gegeißelt worden. Wir wissen vom Iran, wenn man euch hört aus dem Iran, das ist wirklich grauenvoll, was da läuft. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Ist da jemand schon mal auf die Knie gegangen und hat Jesus gedankt, 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 gedankt? Oder ist das alles nur hier oben im Kopf? Sind wir wirklich, er hat es ganz Opfer gebracht. Bei einem ganz Opfer bleibt nichts übrig. Die Versöhnung hat Jesus erwirkt. Er ist für unsere Schuld gestorben. Ich hörte von einer Frau in unserer Gemeinde, wird gerade besprochen, wer Jesus gekreuzigt hat. Und da habe ich gesagt, darum geht es doch gar nicht. Das ist doch wieder so ganz typisch die Frommen, die auf das Letzte auch noch irgendeine Antwort suchen. Es geht doch, dass wir auf die Knie fallen, ihn anbeten, ihm danken, unsere Schuld bekennen und es weitersagen, dass es uns überhaupt noch berührt, was Jesus für uns getan hat, unser guter, lieber Heiland, dass er uns das Vaterhaus aufgemacht hat. Jetzt dürfen alle kommen. Es kommen nicht alle, es kommen wenige, sagt Jesus. Es werden wenige sein. Aber alle dürfen kommen und sagen, Vater, lieber Vater, Vater, lieber Vater. Johannes schreibt, seht doch die Liebe des Vaters. Als der Sohn wegläuft von zu Hause, der jüngere Sohn läuft weg, lässt sich auszahlen, läuft weg, ich erzähle die Geschichte nicht, aber als er wegläuft und nicht kommt und nicht zurückkommt und nicht zurückkommt. Und wir wissen den Schluss, da heißt es, der Vater ging ihm, er hat Ausschau gehalten, wahrscheinlich jeden Tag. Der Vater hat geguckt, kommt er wirklich nicht, aber er muss doch kommen. Es kann ihm doch gar nicht mehr gut gehen, wo ist er denn? Es ist doch mein Kind. Und das ist unser Vater. Unser Vater hat Jesus geschickt, der uns nach Hause ruft. Komm doch, komm zu Jesus. Die Liebe hat gesiegt. Es ist die Liebe, die hingeben kann. Arbeiten kann jeder, auch hier, auch wir. Schürze an und los geht's. Mürrisch, keine Ahnung. Ja, ich bin halt so. Nee, die Liebe gibt hin, das ist völlig anders. Die Liebe gibt hin, der Vater hat den Sohn hingegeben, er hat sein Herz praktisch rausgerissen. Der Vater ist ja den Weg mitgegangen, er war ja nicht da im Himmel irgendwo. Der Vater und Jesus sind ja eins, er war Mensch, ja, aber sie sind ja eins. Der Vater ist ja den Weg mitgegangen. Und ich habe gedacht, ich habe keine Kinder, jedenfalls keine leiblichen. Aber wer Kinder hat, der weiß, dass Liebe immer nur hingeben ist, Hingabe, geben. Ich meine jetzt nicht nur Geld und Schokolade, sondern Hingabe, Hingabe, Hingabe. Jede Mutter weiß, die Nächte, und wenn sie groß werden und wenn sie dann erwachsen sind und wenn sie dann ein Motorrad haben, es wird ja eigentlich noch schlimmer, es wird ja eigentlich nie besser. Es wird ja eigentlich, die Last wird ja größer und nicht kleiner. Gott gibt sein Liebstes hin, Hingabe, sich selbst hingeben. Und so ist die Hand Gottes immer offen. Sie gibt und gibt und gibt und gibt und vergibt und vergibt und vergibt. Und sein Herz strömt über. Mir war das vorhin wirklich so da, die Liebe, unsere Liebe zu ihm ist wie ein Wasserhahn, der tropft. Seine Liebe zu uns ist überströmend. Die hört nicht, also im Bild gesprochen, nur im Bild. Wir wollen ihn mehr lieben, wirklich. Aber im Verhältnis, was ist unsere Antwort? Eine kleine Antwort für den großen König. Sein Kelch, der Kelch des Heils, fließt über. Er fließt über, das Blut Jesu, fließt über unser aller Schuld, grundsätzlich und auch täglich neu. Und es reinigt uns, es heiligt uns und es heilt uns. Alle anderen Heilungsversuche müssen fehlschlagen. Das geht gar nicht. Das Blut Jesu, wenn es drüber fließt, Herr, ich zeig dir, was mir so wehgetan hat gerade. Lass dein Blut darüber fließen, Herr. Das ist ganz wichtig. Es bedeckt immerzu alle unsere Schuld. Und mit dieser Haltung, mit diesem Herzen dürfen wir alle, die wir hier sitzen, die beten können, ich gehe davon aus, dass es alle sind, dürfen wir für diese zerschundene, kranke Welt beten. Also ich bete nicht für Klimazeug. Ich bete für die verlorenen Menschen. Corrie ten Boom, das habe ich hier schon mal gesagt, hat in einem ihrer Bücher geschrieben, wenn ein Haus brennt, dann geht man nicht in das brennende Haus, um ein Bild gerade zu rücken, sondern man rettet die Menschen raus. Diese Welt brennt. Und die Menschen müssen Jesus finden. Ich hatte neulich einen kleinen Dienst, es war eine Gruppe der katholischen Kirche, der katholischen Frauen, und ich habe den Abschluss gemacht und habe dort gebetet und durfte den Segen oder sollte den Segen sprechen. Und hinterher kamen Frauen auf mich zu, wir haben gesprochen, und dass doch die Jungen nicht mehr glauben und so weiter und so weiter und so weiter. Und ich denke, es ist sowieso, ich hoffe, es ist so, dass wir alle für die nächste Generation, für die Jüngeren, Jungen und Kinder beten, wirklich beten, denn es kann nur der Heilige Geist bewirken, dass sie glauben können. Nur der Heilige Geist. Aber ich denke, es wird höchste Zeit, vorleben, hoffentlich auch, ja, aber höchste Zeit, wenn jemand von ihnen jammert, klagt oder, dass man sagt, geh mal her und ich bete jetzt. Nicht fragen, soll man beten, darf ich beten, mache ich nicht mehr. Ich frage nicht, darf ich beten? Komm, wir beten jetzt. Und dadurch den anderen mit reinnehmen, wie gehe ich eigentlich mit Problemen, mit Nöten um, auch mit Schuld, wie gehe ich denn damit um? Denn wenn das alles vielleicht bald oder auch noch nicht ganz bald sehr, sehr hart werden wird, und das sagen wir eben, haben mir diese Frauen, die älter waren, gesagt, die können ja alle nicht mehr beten. Was passiert denn dann, wenn jetzt hier die Bomben fliegen? Was passiert denn? Die können ja alle nicht mehr beten. Und da habe ich dann gesagt, geht mit ihnen ins Gebet, nehmt sie, komm und jetzt beten wir. Nicht nur drüber reden, nicht nur schimpfen, die beten nicht mehr. Jesus ist das Lamm Gottes und er hat auf Golgatha gesiegt. Er hat gesiegt. Das Licht ist stärker als die Finsternis. Die Finsternis ist laut. Ich war im Kindergarten. Ich war Leitung von dreigruppigen Kindergarten und hatte eine Gruppe als Erzieherin. Und es konnten 2, 3 Eltern sein von den 75 Eltern oder etwas weniger, weil auch Geschwister da waren, sagen wir mal 65 Elternpaare, keine Ahnung. 2, 3, die uns das Leben erbärmlich schwer machen konnten. Und du hast gedacht, alle Eltern sind böse. Das war aber nicht so. Aber die 3, manchmal waren es noch weniger, haben in ihrer Art alles übertönt. Das gibt es. Und so ist der Teufel. Er übertönt in seiner brutalen, bösen, vernichtenden, lästerlichen Art, höhnischen Art, hämisch, höhnisch, alles von ihm, alles seine Handschrift. Er übertönt, aber Jesus hat gesiegt, das Licht ist stärker als die Finsternis. Darauf stelle ich mich ganz, ganz oft, wenn mich diese dunkle Welle überrollen will. Nein, Jesus, du hast gesiegt, ich glaube dir. Hau ab im Namen Jesu, Satan, hau ab im Namen Jesu. Mein König hat gesiegt. Und als Jesus am Kreuz ausgerufen hat, es ist vollbracht, da war dieser Sieg besiegelt. Die Auferstehung war die Folge, weil der Vater den Tod angenommen hat. Aber als er ausgerufen hat, es ist vollbracht, war die Erlösung fertig. Unwiderruflich. Der Teufel kann machen, was er will. Jesus hat gesiegt. Man hört im Moment komische Stimmen. Da heißt dann, Jesus hat versagt, aber Gott kann ja aus dem Versagen auch noch etwas machen. Also das ist von unten. Absolut. Ist absolut von unten. Jesus hat gesagt, die Zeit ist gekommen, dass des Menschensohn verherrlicht werde. Das ist Johannes 12, wir haben es heute gehört in der Lesung. Es war heute schon viel, vielleicht haben Sie es überhört. Jesus hat genau gewusst, was er tut, ganz genau. Und er hat genau gewusst, dass sein Weg sein würde, das Opferlamm für die ganze Menschheit von allen Generationen zu werden. Er hat es genau gewusst. Er hat gesiegt. Es hört sich ein bisschen ähnlich an, versagt. Nee, das ist Teufel pur. Hören Sie auf sowas nicht hin. Und das war sein Auftrag. Er hat es gewusst und er hat es getan. Ganz bewusst als Ganzopfer sich dargebracht. Das Sühnopfer durch Jesus ist geschehen. Und jetzt ist die Tür offen. Jesus sagt, ich bin die Tür, wer durch mich eingeht, vorhin standen, wenn man hier steht, sieht man ja unwahrscheinlich viel, ne? Da draußen laufen sie, da hinten geht noch einmal jemand rein, man denkt, warum kommt sie denn nicht da her? Treppe rauf, runter, alles läuft da, in dem Moment ist das Glas schlecht, obwohl ich es gut finde, weil es hell macht. Nur wer zur Tür reinkommt, wer sagt, Jesus, ich brauche dich, Jesus Christus, nimm mein Leben in deine Hände. Für Zeit und Ewigkeit übergebe ich mich dir. Der ist durch die Tür eingegangen, der gehört Jesus. Da braucht man einen Seelsorger, weil man das richtig festmachen muss. Und ich frage das heute in unsere doch auch kleine Runde. Ich freue mich, dass wir alle da sind. Hast du Frieden mit Gott? Weißt du gewiss, dass du gerettet bist? Weißt du gewiss, dass du ein Kind Gottes bist? Oder wünschst du dir es? Ich hoffe. Ja, ich will ja. Nein, das reicht nicht. Gott lässt uns nicht so komisch zappeln wie so ein Wurm an der Angel. Bei ihm ist es alles ganz gewiss und fest. Jesus hat unsere Schuld getragen und er möchte, dass wir das, er bietet uns das an, dass wir es annehmen und Kinder Gottes werden. Nicht die Menschen sind Kinder Gottes, sie sind Geschöpfe Gottes. Ein Kind Gottes ist, wer Jesus annimmt, für Zeit und Ewigkeit. Den kleinen Kindern im Kindergarten, den kleinen, habe ich immer gesagt, einfach sagen, Herr Jesus, komm in mein Herz und bleib immer drin. Nach dem Kindergottesdienst hier mal vor Jahren hat mal ein kleines oberpfälzisches Kind gesagt, ich habe ihnen das auch erklärt und dann war der Kindergottesdienst zu Ende und hat das Mädchen gesagt, es ist der Kindergottesdienst aus, jetzt kann er wieder raus aus dem Herz. Nein, habe ich gesagt, so ist es nicht. Das hast du, glaube ich, nicht verstanden. Nein, er bleibt wirklich. Unsichtbar oft merken und spüren wir ihn auch leider nicht, wo wir es bräuchten. Hält er sich für uns verborgen, um unseren Glauben fest und stark zu machen. Aber er ist da. Und es war schön, wie Margret heute auch erzählt hat, wie das ganze Leben dazu gedient hat, dass sie Jesus in ihrer Not, in allem Schweren gefunden hat, er sie aufgefangen hat, Neues geschenkt hat, bis dahin, dass sie jetzt einen lieben, gläubigen Mann hat. Das ist was ganz Besonderes. Und ich möchte uns einfach jetzt mal noch zwei Verse lesen, die der Apostel Paulus an die Gemeinde in Rom geschrieben hat. Das ist ja die erste Generation. Paulus war Missionar und Gott hat ihn nach Italien geschickt. Nicht gleich am Anfang, aber dann. Und dort hat er auch von Jesus erzählt. Er hat sich führen lassen. Und auf einmal haben da und da und da und da welche Jesus als ihren Herrn und Erlöser von Herzen gern angenommen. Sie wurden Christen, die ersten Christen in Rom. Und dann war er da und hat sie begleitet. Es wurde ein Gemeindeleiter von Gott erbeten und so weiter, wie neue Gemeinden entstehen. Es war eine ganz junge Gemeinde. Und jetzt schreibt Paulus dieser jungen Gemeinde: Ich ermahne euch. Das Wort ermahnen, da steht Seelsorge. Ermutigen, ermahnen, korrigieren, trösten, alles was Seelsorge ist. Ich ermutige euch, liebe Brüder und Schwestern, ich ermutige euch, weil Gott so barmherzig ist, gebt euer ganzes Leben zum Opfer. Hier steht, Luther schreibt, gebt eure Leiber zum Opfer, das ist mir zu weit weg, gebt euer ganzes Leben zum Opfer, dass da lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Lebendiges Opfer, nicht einmal abgehakt, jeden Tag neu, wir kommen noch drauf. Und er sagt, das sei euer vernünftiger, das sei euer richtiger Gottesdienst. Ne, wir feiern Sonntagsgottesdienst, aber er sagt, nein, das ist viel mehr. Gib dich ganz, das soll dein Gottesdienst sein. Wir bieten bei uns an für die jungen Leute ein Ja für Gott. Das gefällt mir eigentlich nicht als Überschrift. Ich wüsste nichts Besseres, muss ich gleich sagen. Aber ein Ja für Gott. Und was ist mit den anderen Lebensjahren? Was war das dann? Ich habe keine bessere Überschrift. Aber was ist dann mit den anderen Lebensjahren? Was ist das dann? Da macht man dann, wie man es für richtig erachtet. Was ist das? Also ich möchte so nicht, weiß nicht. Paulus schreibt, verändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Das heißt, lasst auch euer Denken verändern. Werdet neu, lasst alles neu werden in euch, dass ihr prüfen könnt, was Gott überhaupt will. Ne, dass ihr den Willen Gottes erkennt. So schreibt das hier. Paulus meint damit, stell dich Jesus ganz zur Verfügung. Jesus hat alles neu gemacht. Jesus ist so groß, dass er unser ganzes Leben wert ist. Er möchte nicht etwas von uns haben. Er möchte, dass wir unser Leben ihm ausliefern, loslassen, loslassen an ihn. Man kann nicht zwei Wege gehen, dann wird der Mensch gespalten. Das geht nicht. Man kann nur einen Weg ganz gehen. Es funktioniert schon mit zwei Beinen nicht. Die sind am Leib angewachsen und ich kann nicht so laufen, da zerreißt es den Körper, das geht nicht. Einen Weg kann man nur gehen und den ganz. Wir haben jetzt etliche unter uns, die schon ein bisschen älter geworden sind und schon länger mit Jesus leben. Und ich habe nur gedacht, jetzt nicht müde werden. Jetzt nicht müde werden, gell, wenn man, ich bin jetzt noch nicht so alt, aber wenn ich immer mal wieder leider krank bin und dann auch schwach, ja, dann ist das mit dem Beten und mit dem Bibellesen oft nicht so viel. Und so stelle ich mir das im Alter vor und habe ich gedacht, oh, das ist aber eine gefährliche Zeit. Da muss man aber aufpassen, nicht müde werden, bei ihm bleiben und auch mit der großen Freude, er kommt bald. Ob er uns abholt durch eine Krankheit, durch einen Unfall, das kann alles schnell gehen. Ob es wirklich bald auf der Welt brennt, das wissen wir nicht. Ist sehr, sehr gefährlich, braucht man, glaube ich, keinem erklären. Aber Jesus ist da. Wichtig ist, dass wir am Wort Gottes bleiben, dass es viel Raum in uns hat. Das Wort Gottes ist ständiges Navigationsgerät für die Entscheidungen des normalen Alltags, wenn wir nah am Wort sind, egal was wir in der Bibel lesen, ist der Heilige Geist da und der wird uns führen durch den Tag, durch die Woche, durch alles einfach. Gott hat uns, die wir Jesus gehören, herausgerufen. Er will nicht, dass wir wie alle Welt leben. Er hat uns herausgerufen. Und so ist es auch in der Früh ein Geschenk, wenn wir zu Jesus sagen, Herr, zeig mir doch heute, wo mein Platz ist. Zeig's mir doch heute, wo ich gemeint bin, wo du mich brauchen kannst. Er will es tun. Er sucht Mitarbeiter. Er sagt, betet für Mitarbeiter in diese große Ernte. Ich habe jetzt einfach mal gedacht, Wunde, Punkte bei uns Deutschen vor allem, ist sicher das Geld und auch der Urlaub. Es sind eigentlich zwei Sachen, meiner Meinung nach, auch die Gesundheit, wo wir zuerst alleine huddeln und zum Schluss irgendwie noch Gott mit reinbringen. Wollen wir uns selber loslassen, aber auch, was er uns anvertraut hat. Unser Geld, unsere Geldanlagen, Haus und Hof, unsere Familie, ihm wirklich übergeben. Wir müssen nicht so Angst haben, wir sind nicht Gott. Wir können nicht machen, dass sie glauben. Wir können auch nicht machen, dass sie den richtigen Weg gehen. Wenn ich aber, Vater, ich übergebe dir und dann die Namen meiner Familie. Danke, Herr. Ich danke dir, du wirst Acht haben, du wirst auf sie schauen. Das ist ja große Freude. Ich bleibe jetzt noch mal beim Geld. Herr Jesus, möchtest du mit meinem Geld etwas machen? Hast du etwas vor? Wir wissen ja nicht, wie lange wir leben, ne? Jetzt hat man da sein Geld auf der Bank. Wahrscheinlich ist keiner von uns wirklich reich, das glaube ich nicht. Aber Herr, was möchtest du? Neulich fragte mich jemand, und ich habe eine Summe gesagt und das Menschenkind hat Gott gehorcht und hat einem notgepeinigten Menschen damit geholfen. Herr, mein Geld, meine Anlagen, kriegen wir das über die Lippen? Ich übergebe alles dir. Zeig du mir, was ich damit tun soll. Meine Familie, meine Gesundheit, darf Gott mit mir machen, wie er will? Darf er es wirklich? Oder habe ich eine innere Faust gegen ihn? Auch meinen Besitz, habe ich schon gesagt, Urlaub. Ja, das sind mehr die Jüngeren, glaube ich, die da sehr, sehr, sehr dafür leben, weil auch furchtbar viel Stress ist. An Jesus loslassen. Herr, du sollst alles haben. Bind mich los, Herr, lass mich für dich frei sein, für dein Reich. Als ich, wie alt war ich? Ich war 16, als ich Jesus gefunden habe. Das war durch eine Verkündigung unter Jugendlichen. Da habe ich gemerkt, ich glaube an ihn, schon lang, weil wir zu Hause, meine Eltern haben auch gebetet mit uns und so normal halt, wie man es halt früher noch erlebt hat. Aber da habe ich an einem Tag auf so einer Jugendfreizeit gemerkt, in einer Verkündigung, ich glaube an Jesus, aber ich gehöre ihm nicht. Ich glaube an ihn, aber ich gehöre ihm nicht. Und da habe ich Jesus mein Leben an dem Abend übergeben. Das war ganz wunderbar. Und das war dann auch schnell, dass mir die Menschen um mich herum, ich habe sie sofort als Verlorene erkannt. Es war mir schrecklich zu wissen, die wissen das ja gar nicht. Das hat ihnen ja keiner gesagt, mir hat es ja auch keiner gesagt, dass es nicht Jesus an ihn glauben, sondern ihm gehören. Und da habe ich mein Leben Jesus ganz zur Verfügung gestellt. Als ganz junger Mensch habe ich gesagt, Herr, du kannst mich haben, wo du willst. Ich habe dann beim EAF abends von Hudson Taylor das Lebensbild gehört. Mittelwelle, Rauschen und so. Und da habe ich Jesus gesagt, Herr, ich übergebe mein Leben dir für China. Ich gehe dahin. Und Gott hat es alles gehört. Ich glaube nicht, dass er gelächelt hat, weil er gewusst hat, dass ich es ernst meine. Aber er hat es korrigiert im Gehen. Ich habe dann doch noch Abitur gemacht und danach bin ich nach Fragen und Beten auf die Bibelschule gegangen, 4 Jahre lang, und habe mich ausbilden lassen für die Mission. Und während dieser 4 Jahre, nach dem 2. Jahr, kommt ein Ruf direkt vom Himmel, du sollst Schwester werden. Das war für mich Das kann ich gar nicht sagen. Das war so, wie wenn jemand mit mir Chinesisch spricht und ich soll das verstehen oder was. Also es war so fremd, der Gedanke. Das ging gar nicht, also das ging wirklich nicht. Ich war bereit, Jesus alles zu geben und in die Mission zu gehen. Ich war wirklich bereit. Mir war das auch klar, dass man dann kein Eigentum mehr hat, vielleicht auch fürs Alter nicht abgesichert ist, in eine fremde Kultur kommt, die einem nicht gefällt, wirklich fremd und dort dann auch bleibt und lebt und sich hinein stirbt eigentlich, die Missionare. Aber als Gott gesagt hat, du gehörst mir ganz, du sollst Schwester werden, ich war ganz irritiert. Ja, aber ich wollte doch in die Mission. 9 Monate lang habe ich mit Jesus gerungen oder er mit mir, ich weiß es nicht, wie das geht. 9 Monate lang habe ich mich gewehrt und viel geweint. Ich will das nicht. Ich habe es nicht losgekriegt. Ich wusste, es ist eine Berufung. Das Wort habe ich, glaube ich, damals nicht gewusst, das Wort Berufung. Aber ich habe gewusst, das ist mein Weg. Und ich wollte ihn nicht gehen. Ich habe in der Zeit dieses Buch in die Hände gekriegt, Das normale Christenleben von Watchman Nee. Watchman Nee ist Chinese, lebt nicht mehr, hat sehr gute Bücher geschrieben, ganz klar für die Nachfolge. Und da habe ich mir damals, das unterstrichen, es muss einen Zeitpunkt geben, er schreibt es an gläubige, bekehrte Christen, an dem mein Leben aus meinen Händen in Gottes Hände übergehen geht. Das heißt durchaus nicht, dass ich mich dem Dienst des Herrn als Prediger oder Missionar weihe. Leider sind viele Menschen Missionare geworden, weil sie sich nicht dem Herrn in dem Sinne, in dem wir davon sprechen, übergeben haben. Sie haben Gott etwas ganz anderes geweiht, nämlich ihre natürlichen, ungekreuzigten Fähigkeiten. Aber das ist keine wirkliche Hingabe. Wir weihen uns nicht christlicher Arbeit, sondern dem Willen Gottes zu sein und zu tun, was er mit uns vorhat. Das hat mir sehr geholfen. Da habe ich gedacht, dann widerspricht sich das ja gar nicht. Es hat mir sehr geholfen, es hat noch ein Stück gebraucht. Aber Gott hat mir geholfen, aus der Hand zu geben, was gar nicht von ihm war. Und so konnte ich mich ihm überlassen. Das war ein ganz heiliger Augenblick, während ich dieses Buch gelesen habe. Ich konnte mich ihm überlassen. Vielleicht stammelnd, vielleicht sogar mit einem sehr stillen Gebet. Aber ich weiß, es war ganz klar. In dem Moment war etwas geklärt. Das hat mich eigentlich dafür aufgeweckt, dass auch die frömmsten Dienste, egal was wir machen, die frömmsten Sachen können aus dem Eigenwillen geschehen, aus eigenen Vorstellungen. Das meint Gott nicht. Das ist nicht Nachfolge. Das ist halt christlich leben. Schon sein Leben hingeben, aber nicht ausliefern. Und das meint Paulus, gebt euer Leben als Ganzopfer. Gebt es als Opfer hin. Lass dich los, alles, was du bist und hast, und lass dich führen. Mich freut es so, wer Jesus gehört, der ist ihm ja anvertraut, angelobt, der ist ja mit ihm eins. Da kehrt ja Jesus ins Leben ein und er geht eben nicht mehr weg. Er geht dann nicht mehr weg. Wir können ihm vertrauen, wir können es fest wissen, er ist bei uns und er bleibt auch bei uns. Egal, was wir durchleben, schöne Tage oder schweres, Schritt für Schritt begleitet Jesus uns. Er ist nicht weg. Ich habe in ein Buch geschaut, das jetzt neu erschienen ist, Der Krieger Gottes. Es ist unten, ist ganz frisch, ein Zeugnis aus dem Iran. Ich wollte es nicht anschauen, weil ich von unseren Glaubensgeschwistern genug erfahren habe, was mir reicht. Man muss diese grausamen Sachen nicht so wissen. Und dieser Mann, um den es da geht, dieser Abdul, dieser Iraner, er lebt noch, ist nicht so alt. Der hat im Gefängnis, als er extremst grausamst gefoltert wurde, und dann wieder in seinem dunklen Loch lag, aus dem Mund geblutet hat und so weiter, konnte er nur noch stumm rufen, wo bist du? Und hat Jesus damit gemeint, wo bist du? Und er schreibt, ich habe es immer wieder stumm gerufen, wo bist du? Und auf einmal, sagt er als Zeugnis, ging die Tür auf. Jesus in seiner ganzen Herrlichkeit stand vor ihm. Ganz viel Herrlichkeit und Liebe erfüllten diese kleine dunkle Zelle. Einzelhaft, ganz lange, ohne Licht. Das Essen auf dem Boden geschüttet, wie ein Hund musste er essen. Es ist noch das wenigste sicher gewesen. Und in dem Moment spricht Jesus mit ihm. Ich bin hier. Und er schreibt, Jesus hat es traurig gesagt. Ich bin hier, ich war bei dir, ich war dabei. Und im Augenblick war er geheilt von allen grausamsten Wunden, die ihm zugefügt waren. Und ab dem Augenblick, schreibt er, ist die Gegenwart Jesu nie mehr von ihm gewichen. Er konnte ihn nicht mehr sehen, auch nicht einfach so mit ihm sprechen. Aber die Gegenwart Jesu ist nie mehr von ihm gewichen. Er lebt jetzt in Italien und es sind Wunder, die dann passieren, aber durch tiefe Tiefen durchgehen. Er hat geheiratet, ein Mädchen, das ihm als ganz kleines Kind schon versprochen, sie wurden einfach sich versprochen, gegenseitig. Und sie kam alleine auch zum Glauben, völlig unabhängig von ihm. Und so haben sie sich gefunden im Iran. Sie haben geheiratet, mussten sofort fliehen und kamen schlussendlich in Italien an. Da sind ja viele, 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 viele Flüchtlinge gestrandet. Das sind ja unmenschlichste Bedingungen für die Flüchtlinge. Dort hat er mit ganz, ganz wenig, also mit ein paar Cent immer ein bisschen noch mehr und noch mehr, und konnte er sich eine Bleibe schaffen und auch ein bisschen Hab und Gut für seine Frau und für sich aufbauen, ein bisschen. Bis Jesus ihn neu gerufen hat und er alles verkauft hat, was er hatte, alles. Und dieses Geld genommen hat und unter den Flüchtlingen lebt und ihnen dort den Vater bezeugt. Du hast einen Vater, sagt er einem jungen Moslem, Mohammed, du hast einen Vater. Und er schimpft ihn zurück, lass mich in Ruhe, ich weiß, du willst mich zum Christen machen. Du hast einen Vater. Und dieser Junge hört nicht mehr auf zu weinen. Ich möchte zu diesem Vater. Du brauchst Jesus. Ja, ich möchte es. Wir wissen, dass der Iran im Moment das größte Erweckungsland der ganzen Welt ist. Es sind Geheimnisse Gottes. Es sind einfach Geheimnisse. Diese jung bekehrten Christen werden viele sofort hingerichtet. Betet für sie. Wenn es an uns geht, sind wir auch froh, wenn für uns Menschen beten. Wollen wir unser Leben Jesus übergeben, neu übergeben, den Heiligen Geist bitten? Heiliger Geist, zeig mir doch, woran ich hänge. Zeig mir doch, was ich nicht loslassen kann. Zeig's mir doch. Ich habe einmal so gebetet, dann hat der Heilige Geist gesagt, die Spieluhr, die Weihnachtsspieluhr. Was, habe ich gesagt, wirklich? Aber weil er es mir gesagt hat, bin ich sofort los und habe in meinen Weihnachtskiste die Spieluhr rausgeholt. Und die ist jetzt da, wo sie hingehört, bei einem ganz armen Mann, der ganz arm lebt. Gott kann uns zeigen, was er meint, ganz konkret. Das ist nicht pauschal und darum geht es dem Paulus. Lass dich los an Jesus und dann lass dich führen. Das Leben ist ja nicht furchtbar lang. Und das Schöne ist, dass es keinen Augenblick gibt, den wir ohne Jesus leben müssen. Er ist da und er bleibt auch da. Und da wollen wir ihm die Antwort geben, da singen wir gleich das Lied. Nummer 11, bevor wir beten. Nummer 11 können Sie schon aufschlagen. Nimm mein Leben, nimm es ganz. hoch, Entschuldigung, zu hoch und ich brauche noch einen Bonbon.
Nimm mein Leben, nimm es ganz, immer größer sei dein Glanz, denn du hast mich ja erkauft mit deinem Blut. Nimm mich hin, nimm mich hin, du allein bist mein Gewinn, denn du hast mich ja erkauft mit deinem Blut. Nimm die Augen, dass sie sehen, wie dein Wille kann geschehen. Leite mich mit deinem Blick niemals zurück. Du bist groß, du bist groß, ja, ich komm nicht von dir los. Leite mich mit deinem Blick niemals zurück. Botschaft, leg ihn ein, ich will ganz durchlässig sein, bis du kommst in Herrlichkeit, König zu sein. Nimm mein Herz, zieh du drin ein, du allein sollst Herrscher sein.
Jetzt wollen wir noch miteinander beten. Herr Jesus, wir haben nur ein Leben. Eigentlich ist es kurz. Und weil keiner weiß, wann es zu Ende ist, wissen wir auch nicht, wie lange es noch ist. Wir bitten dich jetzt heute, dass du unser Leben ganz nimmst, alles. Und dass du dir ein großes Lob daraus machst, Herr. Dass viel Frucht wird für dich, dass in der Herrlichkeit, in der Ewigkeit Freude ist, dass wir unser Leben für dich leben, dem Lamm Gottes auf höchsten Thron und doch unser Bruder und auch unser Vater. Herr Jesus, danke. Segne uns jetzt im Alltag, dass das, was wir gehört haben, uns keiner rauben darf. Bedecke es mit deinem Blut, Herr Jesus, dass der Feind da nicht dran kann, sondern dass es in unser Herz hinein fällt und bleibt und Wurzeln schlägt und Frucht bringt für dich. Jetzt segne uns und behüte uns. Lass du dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf über uns und schenke du uns deinen Frieden. Und schenke auch, dass jetzt alle wieder gut nach Hause kommen. Segne die Autos, die Straßen und auch die drumherumfahrenden. Dein Friede sei jetzt mit allen. Amen. Amen. Das wünschen wir Ihnen von Herzen, dass Sie wieder gut heimkommen. Der Tag ist so schnell vorbeigegangen, oder? Das war so, bing, war er schon weg. Gott segne Sie und bis wir uns wiedersehen. Wir haben ja etliche Freizeitangebote, wer noch sich anmelden möchte. Nächste Woche mit Bruder Timotheus im April haben wir Mädchenfreizeit. Schwester Annika und Schwester Kerstin werden es halten. 11 oder 12 Mädchen sind angemeldet, ne, oder? 12, jawohl. Juhu, die Zahl der Jünger. Wer noch? Welches Alter nehmt ihr? Ab 9. Ab 9 unter 18.
Ihr könnt gerne auf mich zukommen, Schwester Annika hat ganz schöne Zettel gestaltet, gebe ich euch dann mit.
Ja, wer Enkelkinder hat oder was weiß ich, Nachbarn, wo man denkt, Mensch, das wäre doch jetzt mal gut. Das ist nach Ostern, von Donnerstag bis Samstag, ist nur kurz. Und das reizt dann auch die Kinder mehr, die wollen oft gar nicht so lang weg. Und Eltern wollen sie auch nicht lang loslassen. Aber so von Donnerstag bis Samstag und die Woche drauf, da ist die Frau Herrmann schon angemeldet, gell? Ist ganz schön aus der Nähe hier, freuen wir uns. Da haben wir dann ein paar Frauentage, wollen wir in der Bibel lesen, was der auferstandene Herr Jesus uns sagen möchte, gell? Ja, jetzt Gott segne Sie alle, kommt gut nach Hause, Gott befohlen.